Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bastian Rudde, guten Abend. Heute geht's bei uns um Gegenwind für US-Präsident Trump aus der Golfszene, um die umstrittene Eishockey-Weltmeisterschaft in Belarus und um abschließende Zahlen zum Dopingopfer-Hilfegesetz hier in Deutschland. Erst aber zweite Fußball-Bundesliga, in der ist die Siegesserie von Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf vorbei. Ergebnis 0:0 bei Abstiegskandidat Braunschweig. Tabea Kunze war dabei.
Nach 5 Siegen in Folge endet die Serie von Fortuna Düsseldorf ausgerechnet beim Aufsteiger in Braunschweig. 0:0 endet das Spiel zwischen der Eintracht und der Fortuna. Die Braunschweiger bleiben damit auf dem Abstiegsrelegationsplatz, aber sie haben sich diesen Punkt gegen die formstarken Düsseldorfer erarbeitet mit einer überzeugenden Defensivleistung und die kann Mut machen für die kommenden Wochen im Abstiegskampf. Fortuna Düsseldorf hat das Spiel bestimmt, hatte aber nur wenige wirklich zwingende Torchancen. Die beste vergab Karaman in der 9. Minute. Da scheiterte er aus kurzer Distanz am Braunschweiger Keeper Fesic.
Der Deutsche Fußballbund kommt nicht zur Ruhe. Erst vor kurzem die Schlagzeile, dass gegen den Verband ein weiteres Verfahren wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung eröffnet worden sei. Und jetzt weiß Thomas Kistner zu berichten, dass der Machtkampf zwischen DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius deutlich an Schärfe zunimmt.
Entgegen der ständigen gegenseitigen Treueschwüre dringen seit Monaten immerzu interner nach außen, die vor allem dem Verbandschef immer wieder Probleme bescherten. Nun zieht Fritz Keller die Reißleine. Statt eines Mediationsgesprächs, wie von Curtius Seite vorgeschlagen, hat er per Schreiben an das 13-köpfige DFB-Präsidium die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses angeregt. Das neue Gremium aus Präsidiumsmitgliedern soll Vorwürfe des Vertrauensbruchs auf der Chefebene sachlich prüfen. Der DFB teilt auf Nachfrage dazu offiziell nur mit, man wolle sich nicht zu laufenden internen Gesprächen äußern. In dieser laufenden Debatte stemmt sich das Lager um Generalsekretär Curtius, DFB-Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stefan Osnabrügge massiv gegen den drohenden Untersuchungsausschuss. Wie es heißt, argumentieren sie mit der Einheit des Verbandes und damit, dass sich die Vorwürfe auch auf einer Arbeitsebene klären ließen. Allerdings ist die Einheit in der Chefetage des DFB längst zerstört. Deshalb zielt Keller nun auf eine Untersuchung der Fakten. Dabei soll es auch um einen Vertrag im Kommunikationsbereich gehen, der ihm als dem Spitzenrepräsentanten des Verbandes trotz heftigen Drängens seit vergangener Woche nicht zugänglich gemacht worden sei. Allein solche Merkwürdigkeiten um einen Dienstleistervertrag, der im eigenen Hause offenbar sorgfältig geschützt werden muss, verrät, wie tief die Grabenkriege im DFB derzeit sind und dass sie eher nicht mehr durch einfache Gespräche überwunden werden können.
Ende 2019 ist die Frist abgelaufen. Bis dahin konnten Betroffene des DDR-Staatsdopings Zahlungen beantragen nach dem zweiten Dopingopfer-Hilfegesetz. Nach Informationen der ARD-Doping-Redaktion steht jetzt abschließend fest, dass mehr als 1400 Anträge bewilligt wurden. Lutz Kulling berichtet.
Viele Betroffene des DDR-Dopings leiden bis heute unter gesundheitlichen Spätfolgen. Beim Bundesverwaltungsamt konnten sie eine Einmalzahlung von 10.500 Euro beantragen. Die letzten Anträge hat die Behörde laut der ARD-Doping-Redaktion in den vergangenen Tagen bearbeitet. Abschließendes Gesamtergebnis: 1.449 Anträge bewilligt, 300 abgelehnt. Etwas mehr als 15 Millionen Euro werden demnach im Rahmen des zweiten Doping-Opferhilfegesetzes ausgeschüttet. Das erste Hilfegesetz lief bis Ende 2007 und war auf 2 Millionen Euro begrenzt. 194 Betroffene hatten damals staatliche Zahlungen erhalten. Ein drittes Hilfegesetz ist bislang nicht geplant.
Eine Runde Golf geht immer für Donald Trump. Selbst die in Amerika so tiefe Corona-Krise konnte ihn nicht davon abhalten, seinem liebsten Hobby zu frönen. Nachdem Trumps Anhänger versucht haben, das Kapitol zu erstürmen, wendet sich der US-Golfverband PGA of America nun aber vom noch Präsidenten ab. Die PGA Championship, eines der 4 größten Turniere der Welt, soll nächstes Jahr doch nicht auf Trumps eigener Golfanlage in New Jersey stattfinden. Dazu aus den USA Jürgen Kalver.
Sein Engagement war von Anfang an ein klassischer Fall von Markenbildung in eigener Sache.
I love investing in golf. I think it's good for all of us, certainly good for me.
Weshalb Donald Trump im Laufe der Jahre ein kleines Imperium aus 16 Golfclubs zusammenbaute. Mit Plätzen in den USA, Irland, Schottland und Dubai. Woher das Geld kam, blieb unklar. Das Golf-Establishment spielte trotzdem mit, erst recht, nachdem Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen war. Die Profispielerinnen trugen 2016 und 17 die British Open und die US Open in seinen Clubs aus. Die Männer über 50 gaben ebenfalls 2017 bei der PGA Senior Championship ein Gastspiel beim Präsidenten. Jetzt hat sich der Wind allerdings gedreht. Die PGA of America, der Interessenverband der knapp 30.000 amerikanischen Golflehrer und Ausrichter so bedeutender Turniere wie dem Ryder Cup, kündigte Trump den 2014 geschlossenen Vertrag. Präsident Jim Richardson informierte die Mitglieder per Video, dass die PGA Championship nächstes Jahr nicht auf Trumps Platz in New Jersey stattfinden soll.
Eine Durchführung der PGA Championship in Trump Bedminster wäre schädlich für die PGA of America als Marke. Es würde unsere Mission langfristig einem Risiko aussetzen. Der Vorstand hat daher beschlossen, von unserem Recht Gebrauch zu machen, den Vertrag über die Austragung der PGA Championship 2022 zu kündigen.
Der Auslöser, der Sturm von Tausenden auf das Kapitol, bei dem 5 Menschen ums Leben kamen. Trump wird vorgeworfen, seine Anhänger kurz zuvor gezielt mit einer Litanei aus falschen Behauptungen über die Wahlen vom November angestachelt zu haben. Die Trump Organization, eine Unternehmensholding, die von seinen Söhnen Donald Jr. und Eric gemanagt wird, bezeichnete in einer Stellungnahme die Absage der PGA als Bruch einer bindenden Vereinbarung. Man habe bereits viele, viele Millionen Dollar in die Vorbereitung des Turniers investiert, eine Andeutung darauf, dass es zu einem Schadenersatzprozess kommen könnte. Die Entscheidung stieß in den amerikanischen Golfmedien auf große Sympathie. Der prominente Fachjournalist John Feinstein gab die Stimmung so wieder. Trump sei mit Ablauf seiner Amtszeit in einer Woche für viele zu so etwas wie Gift geworden. Zitat: Wir wollen mit dem bald nicht mehr Präsidenten nichts zu tun haben.
Absage an Trump. Die Golforganisation PGA geht auf Distanz, zum US-Präsidenten Jürgen Kalver berichtete. Es ist eine Frage, vor der Sportorganisationen immer wieder stehen. Wie eng spielen sie zusammen mit Machthabern, wie zum Beispiel Alexander Lukaschenko in Belarus? Zur Debatte steht, dem Land die Co-Gastgeberschaft der nächsten Eishockey-Weltmeisterschaft zu entziehen, wegen der Gewalt an Regimegegnern. Heute war der Präsident des Eishockey-Weltverbandes zu Gast in Minsk und vermied die klaren Worte, die viele schon lange von ihm fordern. Thielko Gries hat zugehört.
Am Leben und gesund, guten Tag, mein Lieber. Geradezu mit Überschwang ging Lukaschenko auf Verbandspräsident René Fasel zu und umarmte ihn fest. Die Bilder des Treffens veröffentlichte Lukaschenkos Presseamt. In dem anschließenden Gespräch versicherte der belarussische Präsident, in seinem Land gebe es keine Gefährdungen. Nicht durch das Coronavirus, nicht politisch oder für unsere Gäste. Bei uns stürmen Demonstranten und Unzufriedene keine Regierungseinrichtungen oder das Kapitol von Belarus. In dem öffentlichen Teil des Gesprächs ging keiner der beiden auf die seit Sommer andauernden Demonstrationen, die mehr als 30.000 Festgenommenen, die Folter, die Toten und Geflohenen ein. Nationale Verbände wie Dänemark machen Druck, Belarus die Ausrichtung der Weltmeisterschaft zu entziehen, ebenso Lettland, das nach ursprünglichen Plänen mit Belarus das Turnier gemeinsam ausrichten wollte, inzwischen aber Widerstand gegen dessen Beteiligung übt. Alexander Lukaschenko.
Ich sage ganz offen, ich bin ganz ruhig. Wird der internationale Eishockeyverband gegenüber dem ungerechtfertigten Druck standhaft bleiben, dann werden wir die Weltmeisterschaft durchführen. Falls Lettland absagt, werden wir es in Belarus durchführen. Es wird das beste Turnier der Geschichte. An Fasel gewandt, fuhr er fort: Ich denke, davon bist du absolut überzeugt. Alles hängt jetzt von euch ab.
Verbandspräsident René Fasel stimmte dem Präsidenten zu. Im Folgenden ist er zu hören in der russischen Übersetzung des Minsker Presseamtes. Seit die Probleme in Belarus begannen, wird auf uns Druck ausgeübt, aber wir haben eine gerade Linie. Wie du gesagt hast, wir wollen nicht Sport und Politik miteinander vermischen. Der Sport sollte die Völker verbinden und sie nicht voneinander trennen. Der Weltverband selbst zitiert schriftlich etwas anders gelagerte Zitate Fasels. Die Situation habe sich geändert und man sei gekommen, um sie anzusprechen und konstruktive Lösungen zu finden.
Ende dieses Monats könnte eine Entscheidung Entscheidung fallen, dann berät die Führungsetage des Eishockey-Weltverbandes über die WM in Belarus. Ein Ergebnis aus der deutschen Eishockey-Liga: Düsseldorf hat gegen Berlin gewonnen, 5:4 nach Verlängerung. Und abschließend noch die Meldung, dass das Hin und Her um den Ski-Alpin-Weltcup in Wengen in der Schweiz ein Ende hat. Die Lauberhornrennen der Männer werden wegen der hohen Corona-Zahlen in der Region kommendes Wochenende nicht stattfinden und größtenteils nach Kitzbühel verlegt. Das war Sport aktuell an diesem Montagabend. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde.